ARD. Maduros Tage sind gezählt. Das hat US-Präsident Donald Trump schon vor einigen Wochen mit Blick auf den venezolanischen Staatschef angekündigt. Trump hat kein Hehl daraus gemacht, dass er einen Regimewechsel in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, will. Und nun hat der US-Präsident seinen Worten Taten folgen lassen. Die USA haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer groß angelegten Militäraktion Venezuela angegriffen und den autoritären Linkspolitiker Nicolas Maduro und seine Ehefrau außer Landes gebracht. Maduro ist also gestürzt mit einer Aktion, die der US-Präsident in gewohnter Trumpscher Manier als eine der beeindruckendsten, wirkungsvollsten und mächtigsten Demonstrationen des amerikanischen Militärs, der Macht und Kompetenz in der amerikanischen Geschichte bezeichnete.
This was one of the most stunning, effective and powerful displays of American military might and competence. In American history.
Und damit herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info. Ich bin Astrid Korall und melde mich heute ausnahmsweise einmal aus Belgien.
Und ich bin Kai Küstner, melde mich aus Dakar und heute ist Samstag, der 3. Januar und wir zeichnen diesen Podcast um 18.30 Uhr auf.
Eigentlich wollten wir, Kai, mit der ersten Folge von Streitkräfte und Strategien im neuen Jahr am kommenden Dienstag starten und dabei wie gewohnt auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gucken. Aber aufgrund der aktuellen Ereignisse in Venezuela haben wir uns für diese Sonderausgabe im noch jungen neuen Jahr entschieden. Denn nach der Intervention der USA in Venezuela ergeben sich doch sehr viele Fragen, die aus unserer Sicht einer raschen Einordnung bedürfen. Was steckt genau hinter diesem Angriff? Was bedeutet der für die Weltordnung? Und wie fallen die Reaktionen aus? Darüber sprichst du, Kai, gleich auch mit dem Politikwissenschaftler und Lateinamerika-Experten Günther Mayhold. Aber lass uns doch zuerst einmal zusammenfassen, was wir über den Angriff in der Nacht auf Samstag genau wissen. Zunächst hatten ja mehrere Explosionen die Hauptstadt Caracas erschüttert.
Ja, US-Präsident Donald Trump hatte ja berichtet, dass er die Militäraktion und die Festnahme von Venezuelas Präsident Nicolas Maduro und seiner Frau in Echtzeit verfolgt habe und dass das ihm vorgekommen sei, wie wenn man eine Fernsehsendung ansehe. Venezuela wusste, so sagte es dann Trump in der Pressekonferenz, dass die USA angreifen würden, aber Venezuela sei eben sehr schnell überwältigt worden.
They knew we were coming. So they were in what's called a ready position, but they were completely overwhelmed and very quickly incapacitated. If you would have seen what I saw last night, you would have been very impressed. I'm not sure that you'll ever get to see it, but it was an incredible thing to see.
Also ein sehr beeindruckter US-Präsident. Mich hat das alles ein wenig erinnert an diese Militäraktion 2011 in Pakistan, als ja Spezialkräfte der USA Osama bin Laden in dessen Haus aufgespürt hatten und töteten damals, was von Barack Obama, dem damaligen US-Präsidenten, live verfolgt wurde. Interessant, aber nicht überraschend, dass Trump bei seiner Aufzählung all der militärischen Erfolge in jüngster Zeit eben diese Aktion in Pakistan nicht erwähnte, weil sie eben nicht unter seiner Präsidentschaft stattfand. Wir wissen jetzt, dass mehr als 150 Flugzeuge an dieser Militäraktion beteiligt waren, nach Auskunft der US-Militärs, dass Helikopter zum Einsatz kamen, auf diese Weise die Luftverteidigung Venezuelas ausgeschaltet wurde, dass auch die Elektrizität in der Hauptstadt Caracas regional und zeitweise lahmgelegt wurde und dass die Festnahme des Präsidentenpaares wohl durch Delta Force Spezialeinheiten durchgeführt wurde, für die laut Trump auch Stahltüren kein Hindernis darstellten in diesem Safehouse, in dem sich Maduro versteckt hielt. Offenbar hatte der Geheimdienst CIA seit Monaten akribisch verfolgt und sich von Mittelsmännern auch berichten lassen, wo und wie sich Maduro bewegte, welche Gewohnheiten er verfolgte, was er aß, wo er schlief. Und all dies hat natürlich zu seiner Gefangennahme letztlich entscheidend beigetragen.
Das klingt so, Kai, als ob das alles sehr, sehr gut organisiert war. Und das Ganze hat ja schon, wenn man auf die vergangenen Monate guckt, ein gewisses Vorspiel gehabt. Die USA haben den Druck auch militärisch auf die Regierung in Caracas zunehmend verstärkt. Trotzdem muss ich sagen, war ich etwas überrascht, als ich dann am Samstagvormittag zunächst las, dass Explosionen in Venezuelas Hauptstadt Caracas zu hören waren und 3 Stunden später dann gemeldet wurde, dass Trump die Gefangennahme von Maduro verkündet hat. Wie war das für dich?
Also diesen Zeitpunkt der Militäraktion hat natürlich niemand vorhersehen können, mal abgesehen von Trump und den US-Militärs selbst und am allerwenigsten ich. Und auch Venezuelas Machthaber Maduro wurde ja von den US-Spezialkräften offenbar im Schlaf überrascht. Aber die Angriffe kamen, wie du schon angedeutet hast, eben auch nicht aus völlig heiterem Himmel. Es hatte immer wieder Warnungen gegeben von Trump selbst, von seinem Umfeld, dass die USA auch auf dem venezolanischen Festland zuschlagen könnten. US-Präsident Trump wirft Venezuela ja seit Monaten vor, die USA mit Hunderttausenden Migranten zu fluten. Maduro habe Gefängnisse und Irrenhäuser geöffnet, das ist Trumps Wortwahl, um deren Insassen zur Migration in die USA zu zwingen. Und er wirft Maduro vor, Drogen, vor allem Kokain und Fentanyl, in die USA zu schleusen. In Klammern an dieser Stelle nur der Hinweis, dass Experten zufolge Venezuela nicht zu den ganz Großen gehört im internationalen Drogengeschäft. Kolumbien, der Nachbar, spielt da eine ganz andere Rolle und soll sein Kokain zum Beispiel in viel größerem Stil auf anderen Routen in die USA schleusen. Und Fentanyl, also diese andere synthetische Droge, die Trump ja eine Massenvernichtungswaffe nennt, wird vor allem in Mexiko hergestellt und erreicht die USA mutmaßlich auf sehr viel direkterem Weg und eben nicht vor allem über Venezuela. Hinzu kommt, Trump hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass er Maduro nicht mehr als Machthaber in Venezuela haben will, hatte auch eine Belohnung auf Hinweise zu seiner Ergreifung ausgesetzt. Und die USA hatten ihre Militärpräsenz in der Karibik massiv verstärkt. Mit Flugzeugträgern, mit Zerstörern, mit 15.000 Soldaten. Es folgten dann ja auch Angriffe in internationalen Gewässern seit September auf mutmaßliche Drogenkurierboote. Mindestens über 30 Mal offiziellen Angaben zufolge wurde da zugeschlagen. Und mindestens 100 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Am 10. Dezember beschlagnahmten die USA auch erstmals einen venezolanischen Öltanker. Am 29. Dezember nutzte Trump dann eine Pressekonferenz mit dem israelischen Premierminister Netanyahu, um zu verkünden, dass die USA eine Andockstation für mutmaßliche Drogenboote angegriffen hätten. Das war bereits eine weitere Eskalation, auch wenn nicht hundertprozentig klar war, ob sich diese Station auf dem venezolanischen Festland befand. Also der Machthaber Maduro hätte tatsächlich gewarnt sein müssen.
Ja, du hast schon über die Drogen gerade gesprochen, Kai, und dass Venezuela nicht auf dem Markt zu den ganz großen Playern gehört. Trotzdem wird ja der Kampf gegen Drogen immer als eine Begründung für das Vorgehen der USA gegen Venezuela angeführt. Du hattest auch schon angesprochen, die Boote angeblicher Drogenschmuggler, die von der US-Armee angegriffen wurden, was ja aus Sicht mancher Beobachter ein klarer Verstoß gegen internationales Recht war. Das US-Justizministerium hat nun verkündet, dass Maduro bereits in New York angeklagt wurde und eben der Vorwurf lautet unter anderem Verbrechen im Zusammenhang mit Drogenhandel. Kai, ist das also jetzt nur ein vorgeschobener Grund für diese US-Aktion? Und erklär doch bitte einmal, welche Rolle eigentlich die großen Ölvorkommen in Venezuela spielen.
Also Maduro wird jetzt tatsächlich in New York des Narkoterrorismus, so lautet der Vorwurf, angeklagt. Aber über Venezuelas eher beschränkte Rolle beim Drogenschmuggel in die USA hatten wir schon geredet. Auch wenn Trump in seiner Pressekonferenz nach dieser Militäraktion ausführlich noch einmal darüber sprach. Aber er ließ eben auch keinen Zweifel daran, dass die USA sich nun in Venezuela politisch massiv weiter einmischen würden, damit es eben niemand anders tut, so hat es Trump formuliert.
So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition.
Also, wir werden das Land regieren, so Trump wörtlich, bis es einen Übergang gibt. Das waren klare Worte von Trump und auch mein Gesprächspartner, der Politikwissenschaftler Günther Mayhold, sieht den Versuch, das Maduro-Regime in Venezuela zu stürzen und aus US-Sicht in seinem Hinterhof durch eine gewogenere Regierung zu ersetzen als einen der Hauptgründe für diese Aktion. Und damit, sagt Maihold, betrifft das letztlich auch uns in Europa, weil das ja sehr genau zu der vor wenigen Wochen veröffentlichten neuen Sicherheitsstrategie der USA passt.
Es hat miteinander zu tun, weil natürlich deutlich erkennbar wird, dass die ideologische Ausrichtung von Trump und sein Versuch, eine ideologisch orientierte Allianz weltweit heranzubilden, immer stärker wird. Er hat ja auch vor Weihnachten noch mitgeteilt, dass man jetzt auch in Europa Kräfte aus dem rechten Lager unterstützen wolle, damit die entsprechenden Regierungen in Europa anders aufgestellt werden.
Und was das Öl betrifft, wonach du ja gefragt hattest, Astrid, so wird das ja ganz offen als Grund für die Intervention auch angeführt, zum Beispiel zunächst von Vizepräsident J.D. Vance. Und auch Trump hatte vor kurzem mal gesagt, mit der Nationalisierung der Ölproduktion in Venezuela, die ja letztlich mit Maduros Vorgänger Hugo Chavez schon vor vielen Jahren begann, habe man den USA quasi Treibstoff gestohlen, weil damals US-Unternehmen, die mit Venezuela Ölgeschäfte machten, ausgebotet wurden. Und wir wissen, Venezuela ist das Land mit den weltweit größten Ölvorkommen. Und auf seiner Pressekonferenz nach dieser Militäraktion sprach Trump auch tatsächlich ausführlich übers Öl und kündigte an, dass nun US-Unternehmen nach Venezuela gehen würden, um dort Geschäfte zu machen und dass das ja zum Besten aller Beteiligten sei. Also es ist überhaupt keine Frage, dass Energie bei dieser Intervention zumindest eine entscheidende Rolle gespielt hat.
Donald Trump, der US-Präsident, der hat sich ja nach dieser Aktion auf seinem eigenen Netzwerk gemeldet bei True Social. Er hat eine Pressekonferenz gegeben und er hat auch am Samstagnachmittag deutscher Zeit ein erstes Bild veröffentlicht, das Maduro zeigen soll. Gefesselt stehen in einem Jogginganzug mit verbundenen Augen und Kopfhörern. Und Donald Trump hat dazu geschrieben, Nicolas Maduro an Bord der USS Iwo Jima. Also auf einem US-Kriegsschiff, auf das Maduro offensichtlich nach der US-Intervention gebracht wurde. Kai, wie fallen denn jetzt die Reaktionen auf das Vorgehen der USA aus? Ich kann mir vorstellen, dass die sehr unterschiedlich sind.
Ja, und sie sind auch sehr zahlreich, weshalb ich dir hier nur eine Auswahl gebe. Wir können ja mal mit Russland, also einem der wichtigsten Maduro-Verbündeten, anfangen. Moskau verlangt die sofortige Freilassung des Präsidentenpaares, verurteilt den US-Angriff scharf und gibt dann einen Satz zu Protokoll, den man sich auf der Zunge mal zergehen lassen sollte. Venezuela muss das Recht haben, sein eigenes Schicksal ohne jede zerstörerische, geschweige denn militärische Intervention von außen zu bestimmen, heißt es wörtlich in der Verlautbarung. Ein Recht, das Putin ja der Ukraine bekanntlich seit fast 4 Jahren vorenthält. Aber damit sind wir aus meiner Sicht auch schon bei einem Problem angelangt, weil wir uns sicher sein können, dass die russische Propaganda diesen Angriff, also die Entführung auch von Seiten der USA des Präsidentenpaars, ausschlachten wird nach dem Motto, wenn die USA das in ihrem Einflussbereich dürfen, dann dürfen wir das doch bei uns ganz sicher auch. Ich warne davor, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit dem begrenzten US-Schlag zu vergleichen. Aber in der Tat dürfte dies das Argumentieren nicht erleichtern. Was Astrid in jedem Fall ja klarer wird, ist, dass dieses Jahr 2026 schon an Tag 3 sozusagen den Beweis antritt, dass wir uns in einer neuen Weltordnung befinden, in denen Großmächte in ihren Einflusssphären ihre Interessen möglicherweise auch gegen Völkerrecht durchsetzen, was Europa einmal mehr vor Augen führen dürfte, was die Zukunft parat hält und dass die Zeit eben begrenzt ist, aufzuholen, machtpolitisch und sich auch militärisch auf diese neuen Realitäten einzustellen. Trump hat übrigens in seiner Pressekonferenz ausdrücklich auf die Monroe-Doktrin aus dem Jahr 1823 verwiesen, die ja das Recht der USA in ihrem Hinterhof für Ordnung zu sorgen festschrieb. Und er hat dann gesagt,
"Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Won't happen."
Unter der neuen US-Sicherheitsstrategie werde die US-Dominanz in der eigenen Hemisphäre nie wieder in Frage gestellt, so hat es Trump wörtlich formuliert. Deutliche Kritik kommt an der Militäraktion übrigens aus Frankreich, weil sie gegen das Gewaltverbot verstoße, so hat es Außenminister Barrot gesagt. Die EU selbst, Astrid, zunächst auffällig zurückhaltend. Die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas ist ja eigentlich für klare Worte bekannt. Kallas hat daran erinnert, dass Maduro auch aus Sicht der Europäischen Union kein rechtmäßiger Präsident sei. Und hat dann vorsichtig auch zu bedenken gegeben, dass, Zitat, unter allen Umständen die Grundsätze des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen eingehalten werden müssen. Also alles andere als eine klare Anklage an die Adresse der USA. Was Deutschland betrifft, so hieß es zunächst, man verfolge nach dem US-Angriff auf Venezuela die Entwicklung, Zitat, mit größter Sorge. Der Krisenstab der Bundesregierung berate im Auswärtigen Amt über die Situation, also auch aus Berlin zunächst eher Zurückhaltung.
Vielen Dank, Kai, erstmal bis hierhin für die Zusammenfassung der aktuellen Ereignisse und auch der Reaktionen auf den Angriff der USA auf Venezuela. Und eben haben wir schon den Lateinamerika-Experten Günther Mayhold in einem kurzen O-Ton gehört. Und mit ihm hast du sehr ausführlich gesprochen über das, was da passiert ist.
Ja, Günther Mayhold ist Politikwissenschaftler am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin, also ein ausgewiesener Experte in der Region. Und ich habe ihm zu Beginn unseres Gesprächs gleich eine der aus meiner Sicht Schlüsselfragen gestellt, was nämlich die USA mit diesem Angriff genau im Sinn hatten. War das eindeutig der Versuch, das Maduro-Regime zu Fall zu bringen? Also hatten die USA dort Regime-Change im Sinn?
Das ist sicherlich eine der Zieldimensionen, die vorhanden war, insbesondere nachdem Außenminister Marco Rubio in den USA die Fäden des Handelns in die Hand genommen hat, der ja das Ziel des Antikommunismus besonders für sich in Anspruch nimmt und deswegen Venezuela, Nicaragua und letztlich auch Kuba im Auge hat. Aber daneben gab es sicherlich auch noch die Motivation, die in der nationalen Sicherheitsdoktrin formuliert ist, nämlich die Suprematie der USA in der westlichen Hemisphäre sicherzustellen. Und da war Venezuela das erste zentrale Ziel nach Panama, das man sozusagen in Angriff genommen hat. Und schließlich gibt es natürlich auch noch das Ressourceninteresse, das heißt den Zugriff der US-Erdölindustrie auf die venezolanischen Ressourcen wiederherzustellen.
Über Öl können wir gleich nochmal reden. Jetzt hatten aber die USA ja wiederholt seit September mutmaßliche Drogenschmugglerboote angegriffen, venezolanische. Ist dieses Drogenproblem damit aus Ihrer Sicht nur ein Vorwand oder ist da auch etwas dran, dass Venezuela die USA mit Drogen sozusagen geflutet hatte?
Also Venezuela ist ein Drogenoutlet für Kokain, das in Kolumbien produziert wird, aber die Hauptstränge der entsprechenden Lieferungen entwickeln sich in Richtung auf Europa hin und weniger auf die USA. Für die Belieferung des US-Marktes ist eher die Route über Ecuador an der Pazifikküste entlang und dann nach Zentralamerika bzw. Mexiko maßgeblich. Zum anderen ist das Drogenproblem der USA gegenwärtig das Fentanyl, das aber vor allem aus Zulieferungsstoffen aus China in Mexiko produziert wird. Also insofern kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine massive Belieferung des US-Marktes mit Kokain aus Venezuela erfolgt, sondern dass man vielleicht eher daran interessiert war, sicherzustellen, dass nicht Strukturen des Drogenhandels sich in schwachen Staaten wie Haiti oder der Dominikanischen Republik oder Jamaika festsetzen, die ein entsprechendes Gefährdungspotenzial aufbauen könnten.
Jetzt hatten Sie das Thema Öl ja gerade bereits angeschnitten. Venezuela, das bekannt ist, Hüter der größten Ölreserven weltweit. Und US-Präsident Trump hatte vor kurzem ja mal offen gesagt, mit der Nationalisierung der Ölproduktion in Venezuela, die ja quasi mit Maduros Vorgänger Hugo Chavez begann, habe man den USA quasi Treibstoff gestohlen. Und J.D. Vance, der US-Vizepräsident, begründet ja diesen Angriff auch ganz offen, also sowohl mit dem Kampf gegen den Drogenschmuggel und sagt auch, es gehe ums Öl. Ist das der eigentliche, der wichtigste Grund für diesen Angriff?
Nun, es ist einer der anderen Zielhorizonte, die verbunden sind mit diesem Druck auf Venezuela, nämlich den alten Zustand wiederherzustellen, als Venezuela der zentrale Öllieferant für den US-Markt war. Man darf daran erinnern, dass auf US-Boden venezolanische Raffinerien stehen und dass die venezolanische PDVSA, also das Staatsunternehmen, eine eigene Tankstellenkette, eine Citgo, in den USA betrieben hat. Also hier gab es eine lange Beziehung. Mit der Nationalisierung ist natürlich der Konflikt mit den USA hochgekommen, mit der Folge, dass man also dem Zugriff der venezolanischen Regierung auf diese Tankstellenkette entzogen hat, dadurch versucht hat, Entschädigungen auszuzahlen. Dieser Entschädigungsprozess ist nicht abgeschlossen. Gleichzeitig hat aber auch die Trump-Regierung der US-Firma Chevron einen Kooperationsvertrag mit dem Maduro-Regime erlaubt, den Biden noch eingefädelt hatte. Also das Ölthema ist durchgängig vorhanden, aber es ist eben dadurch belastet, dass die venezolanischen Ölvorkommen weitgehend angesichts eingeschränkter Produktionsmengen verpfändet sind an China, dass dadurch seine Kredite, die es an Venezuela gegeben hat, refinanzieren möchte.
Das heißt, dass die USA da jetzt Zugriff auf die Ölreserven bekommen, ist gar nicht in Stein gemeißelt, ist gar nicht gesichert?
Ist nicht gesichert, wenn sie sich an Recht und Ordnung halten. Und das ist genau die Frage. Ich meine, gegenwärtig haben sie ja schon 3 Tanker einkassiert und aufgebracht und betrachten die entsprechenden Ladungen als sozusagen Vorschusszahlung. Da wird man sehen müssen, wie sich das weiterentwickelt und wie hart auch die chinesische Regierung hier verhandeln wird.
Über China werden wir sicher gleich auch nochmal sprechen. Was wäre denn Ihre Prognose, wie das jetzt in Venezuela weitergeht? Es gibt ja die Vizepräsidentin zum Beispiel, die sich übrigens in Russland befinden soll. Letzten Meldungen zufolge wird oder kann die sozusagen das unrühmliche Erbe Maduros weiterführen? Oder hilft das jetzt alles der Opposition? Ist das schon klar, was sich dort abzeichnet?
Da glaube ich, ist es wirklich zu früh dafür zu sagen, in welche Richtung es gehen wird. Man sieht aus den bisherigen Äußerungen, dass der starke Mann Diosdado Cabello ist, der Innenminister, der schon früher auch als Nachfolger für Chavez im Gespräch war, aber dann den Kürzeren gezogen hat, aber seitdem sich als treuer Gefolgsmann von Maduro aufgestellt hat. Und der dürfte sicherlich jetzt das Heft des Handels zusammen mit dem Verteidigungsminister in der Hand halten. Gleichwohl muss man natürlich sehen, dass man jetzt schlecht abschätzen kann, wie die Reaktion der Bevölkerung auf diese Ereignisse sein wird. Wir haben ja eine humanitäre Krise im Lande, massive Versorgungsprobleme bei Lebensmitteln, Medikamenten etc. Jetzt zusätzlich durch diese Militärschläge auch noch, dass die Energieversorgung in Teilen der Stadt, in Caracas, aber auch in anderen Städten getroffen worden ist. Ob das jetzt die Bevölkerung angesichts der Tatsache, dass Maduro nicht mehr im Lande ist, auf die Straßen treibt, um nun das Regime zu Fall zu bringen, oder ob wir es eher mit einem Zusammenrücken der Funktionseliten zu tun haben, um sicherzustellen, dass sie ihre Macht erhalten, werden die nächsten Tage und Wochen erweisen.
Und dass die USA da mitreden wollen, das ist ja aus Washington bereits klargestellt worden. Nun ist ja offensichtlich, dass diese Wahl, die Maduro im Amt bestätigt hatte, 2024 gefälscht war. Und weder die USA noch die EU haben ja Maduro als rechtmäßigen Präsidenten auch anerkannt. Kann man denn sagen, wie unzufrieden die Bevölkerung auch mit dem Regime bislang war und was das für die Zukunft bedeutet?
Also wenn man den Umfragen und den Wahlergebnissen trauen darf, dann ist sozusagen der Bodensatz des Maduro-Regimes etwa bei 25% bis 30% anzusetzen. Das sind Personen, die im Regime aktiv sind, vom Regime profitieren oder vom Regime unter Druck gesetzt wurden, um entsprechend abzustimmen. Will heißen, das Regime hat letztlich keine große Akzeptanz und Legitimität und hat sich vor allem über sein Klientelsystem und Repression an der Macht gehalten. Und das hat bisher funktioniert, da eben sozusagen Militär, Polizei und Partei am gleichen Strang gezogen haben. Und man wird jetzt sehen, ob das hält oder ob die entsprechenden zentrifugalen Kräfte auftreten werden.
War bzw. ist Venezuela ganz klar eine Diktatur? Also, dass es keine Demokratie ist, ist offensichtlich, aber ist es eine Diktatur gewesen?
Ja, es ist zumindest ein autoritär regiertes und autokratisch organisiertes System, das nur in ganz beschränktem Maße wirklich Partizipation zugelassen hat, eben nur systemkonforme Partizipation und ansonsten sich mit Tricks und Lügnereien bei den wenigen Verhandlungsversuchen, die es gegeben hat, um zu sauberen Wahlen und zu einer Transitionsperspektive zu kommen, immer wieder aus der Verantwortung gestohlen hat. Also es ist weder vertrauenswürdig gewesen, was Maduro da veranstaltet hat auf nationaler wie internationaler Ebene, wie auch wenig effektiv in dem Sinne, dass er eine Verbesserung der Lage der Bevölkerung hätte darstellen können.
Jenseits der Frage, dass es ein, wie Sie sagen, autoritäres Regime unter Maduro gab, gibt in Venezuela, ist dieser US-Angriff trotzdem ein klarer Bruch des Völkerrechts, also ein Eingriff in die Souveränität?
Aus meiner Sicht eindeutig. Das galt ja auch schon für diese Bombardierung von diesen angeblichen Drogenbooten in internationalen Gewässern. Auch das war ein völkerrechtswidriges Agieren. Und jetzt ist eindeutig die Souveränität des Landes verletzt worden mit der Entführung oder dem Zugriff jedenfalls auf Maduro. Also hier ist die regelbasierte Ordnung schon in weite Ferne gerückt.
Ich persönlich halte es ein bisschen für ein Problem, wenn man jetzt die russische Invasion in der Ukraine, die ja ein demokratischer Staat eigentlich ist, mit dem US-Vorgehen oder mit den Luftschlägen in Venezuela vergleicht. Aber ist das trotzdem aus Ihrer Sicht auch ein Problem, dass jetzt der Eindruck entsteht, die USA machen in ihrem Hinterhof, was sie wollen, und dann muss auch Russland das Recht dazu haben, bei sich zu tun, was es für richtig hält? Also nochmal bei aller Vorsicht, dass man diese beiden Konflikte aus meiner Sicht nicht wirklich vergleichen kann.
Ja, das würde ich auch so sehen, dass es schwierig ist. Der Vergleich würde sich eher mit der Art der Intervention der USA im Iran anbieten. Aber letztendlich ist natürlich erkennbar, dass gerade im Bereich des sogenannten Hinterhofs der USA jetzt Trump deutlich machen will, dass er jederzeit in der Lage ist, wen auch immer dort in entsprechenden Einsätzen aufzugreifen und in die USA zu verbringen. Das soll natürlich auch ein Signal an die anderen Staaten in der Region beinhalten und könnte natürlich dazu führen, dass die Freiheitsgrade in der Außenpolitik, die diese Länder bisher hatten, massiv eingeschränkt werden.
Das heißt eine eindeutige Machtdemonstration, von der Sie auch schon sprachen zu Beginn.
Ja, der Versuch natürlich hier, ich sag's mal so, die Länder auf eine Linie zu bringen, sowohl in ideologischer als auch in machtpolitischer Perspektive gegenüber anderen wie China oder Russland.
Das geht jetzt so ein bisschen natürlich über die Region hinaus, aber wir sind ja schon quasi in der Geopolitik. Sehen Sie denn auch, wie andere Beobachter jetzt quasi eine neue Weltordnung heraufziehen, in der im Grunde so eine Art stillschweigende Verabredung gilt, dass Großmächte in ihren Interessenssphären schalten und walten, wie sie wollen, und das internationale Recht eigentlich nicht mehr wirklich zählt?
Ja, das ist die Frage. Das hängt natürlich in zentraler Weise davon ab, wie nun die anderen Staaten darauf reagieren. Es gibt in Lateinamerika ja eine Debatte, die sagt, wie gehen wir eigentlich mit dem Großmachtverhalten um und wie positionieren wir uns da? Und da war eine der Diskussionslinien, dass man sagt, wir brauchen eine Position, die sowas wie Active Non-Alignment ist. Will heißen, also nicht eine Blockfreiheit, die sich aus der Welt zurückzieht, sondern die in bestimmten Fragen, die für uns im nationalen Interesse bedeutsam sind, dann sich engagiert, aber nicht zu allen Fragen über das Stöckchen springt, was uns von irgendeiner Großmacht vorgehalten wird. Und das war für viele Staaten so ein bisschen die Orientierungslinie, die natürlich durch diese Intervention der USA jetzt weiter erschwert wird und Staaten wie Mexiko oder Brasilien oder auch Kolumbien müssen sich natürlich jetzt fragen, wie sie sich aufstellen wollen, ob sie jetzt die klare Linie gegenüber die USA ziehen wollen oder ob sie sich zurückziehen und sagen, wir warten jetzt ab und hoffen, dass Trump andere Interventionsfelder findet und der Druck auf uns nicht zu groß wird.
Mhm. Venezuela war ja eigentlich ziemlich eindeutig einem bestimmten Lager zuzuordnen. Also wenn man sich die Verbündeten ansieht, China, Russland, Iran, das sind, glaube ich, die wichtigsten. Wir können ja mal einen Blick auf die werfen. Ist dieser US-Angriff jetzt auch eine Niederlage für China und Russland zum Beispiel oder würden Sie das gar nicht so sehen?
Naja, die Tatsache ist eben, dass keine dieser Partner oder Unterstützer de facto ja vor Ort ist. China hat sich vor allem mit Kreditvergabe, mit entsprechenden Investitionen engagiert. Russland hat sich eher symbolisch, ja, es gibt noch ein altes Projekt, also eine Kalaschnikow-Produktionsstätte da aufzubauen, betätigt. Aber sie haben da jetzt keine Bastion aufgebaut in dem Sinne, dass man sagt, dies wird jetzt zu einer strategischen Beeinträchtigung ihrer Positionierung führen. Es reduziert ihre Präsenz in der Region, das ganz sicher. Es könnte eben auch zum Ausfall von entsprechenden Einnahmen führen, die durch vorherige Verträge fixiert worden sind. Aber ich würde jetzt nicht sagen, hier wird nun Ukraine mit Venezuela aufgerechnet, sondern es ist eben der klassische Versuch von Trump, sich jetzt als Feldherr zu positionieren und deutlich zu machen, dass er auch das umsetzt, was er ankündigt. Und das macht es für viele Länder eben sehr schwierig einzuschätzen, was sie denn sich noch an Freiheitsgraden erlauben können.
Aber macht es das zum Beispiel auch für Taiwan dann zum Beispiel schwieriger oder gefährlicher, wenn China daraus den Schluss zieht, wir betätigen uns in unserer Interessenssphäre auch so, wie wir das für richtig halten?
Ja, die Frage ist nur, wie kann man das Verhalten von Trump einschätzen? Und ihm liegt ja eine gewisse Unberechenbarkeit zugrunde. Und plötzlich wird also in Nigeria zur Verteidigung des Christentums interveniert mit irgendwelchen Luftschlägen. Und das ist auch für China eine Konstellation, die in der Bedrohungseinschätzung sehr schwierig ist, weil man eben nicht sicher sein kann, dass plötzliche Interventionen stattfinden. Ob es natürlich dazu reicht, dass wirklich eine Verteidigung Taiwans bei einem Zugriff des Festlandchinas stattfinden wird, das ist sicherlich in Frage zu stellen. Ja.
Eine Frage zum Schluss noch, Herr Professor Meinhold. Was bedeuten diese Vorgänge nun aus Ihrer Sicht für Europa? Muss Europa sich möglichst schnell wappnen, damit es gerüstet ist, auch für diese heraufziehende neue Weltordnung, von der wir gesprochen haben? Und was bedeutet es zum Beispiel auch aus Ihrer Sicht für Grönland, auf das Trump ja zum Beispiel ein Auge geworfen hat? Oder hat das überhaupt nichts miteinander zu tun?
Es hat miteinander zu tun, weil natürlich deutlich erkennbar wird, dass die ideologische Ausrichtung von Trump und sein Versuch, eine ideologisch orientierte Allianz weltweit heranzubilden, immer stärker wird. Er hat ja auch vor Weihnachten noch mitgeteilt, dass man jetzt auch in Europa Kräfte aus dem rechten Lager unterstützen wolle, damit die entsprechenden Regierungen in Europa anders aufgestellt werden. Und hier wird deutlich, dass der Einfluss auf Wahlen von Trump weiter vorangetrieben wird, dass wir auch mit sozusagen entsprechenden unterstützenden Maßnahmen über Sender, über Kontakte etc. rechnen müssen. Und das ist, glaube ich, die wahre Herausforderung für Europa, sicherzustellen, dass hier diese Strategien sozusagen Einhalt geboten wird und man sicherstellen muss, dass daraus nicht eine Bewegung entsteht, die eben dann die territorialen Ansprüche, die er stellt, einfach durchlaufen lässt gegebenenfalls. Und das ist eine Bewährungsprobe, der sich Europa noch stellen muss.
Herr Professor Mayholt, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und das war's für diese Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien. Die erste reguläre Folge, die gibt es am kommenden Dienstag. Dann auch wieder mit allen Informationen rund um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Astrid Korall
und Kai Küstner.